Ja, guten Morgen. Entschuldigen Sie, dass es ein bisschen später losgeht. Ich bin heute allein und muss das irgendwie alles aufbauen. Es geht um allerdings auch ein Kapitel, bei dem nicht so furchtbar viel komplizierter Stoff dabei ist. Es kann gut sein, dass wir auch ein bisschen schneller fertig sind. Es geht eigentlich ums letzte Kapitel, das sich mit Einzelmedien noch befasst im Bereich Multimedia-Programmierung. Anschließend kommt dann, wie schon angedeutet, ein Block, der sozusagen Querschnittsthemen noch mehr angeht. Also insbesondere den Entwicklungsprozess im Zusammenhang mit Multimedia-Anwendungen genauer anschaut und auch noch Fragen, wie man sowas zum Beispiel spezifizieren kann oder auch Muster im Entwurfsprozess. Das sind also so die drei Themen, die dann noch nachkommen. Jetzt haben wir uns ja mit Audio, mit Bildern, mit eigentlich schon bewegten Bildern im Sinn von animierter Vektorgrafik befasst. Und was irgendwie noch offen ist, bleibt natürlich, was offen geblieben ist, ist, wie man mit Bewegtbildern im Sinn von Video umgeht. Und ich habe da ein Thema vorangestellt, weil das vielleicht sich an der Stelle ganz gut anbietet, darüber mal zu sprechen. Das heißt Komponenten für Multimedia-Programme. Und wenn Sie die Literaturhinweise hier anschauen, dann sind das zum Teil vergleichsweise schon alte Quellen, auch das obere, obwohl das ein aktuelles Buch in einem gewissen Sinn ist. Die untere Quelle ist für Informatikverhältnisse richtig sehr alt. Die stammt von der Tagung 1968, von der ganz berühmten Tagung, die von der NATO hier in der Nähe von München in Garmisch durchgeführt wurde, also von dieser Scientific Division der NATO. Und damals kamen irgendwie ganz viele Leute zusammen, die sich mit dem befasst haben, was man die Krise der Softwareentwicklung damals genannt hat. Es gab einfach ein großes Problem, man hatte immer mehr Software gebraucht, man wusste nicht genau eigentlich, wie man diese Programme so entwickeln soll, dass man in einer vernünftigen Zeit die vernünftige Qualität erreichen kann. Und damals, 1968, haben sich eben viele Leute zusammengesetzt und dort Ideen ausgetauscht. Sehr bekannt war der Professor Bauer hier von der TU in München, der gerade seinen 85. Geburtstag gefeiert hat vorige Woche. Der hat da eine wichtige Rolle gespielt und hat den Begriff für die Tagung auch geprägt damals, Software Engineering. Also der Begriff Software Engineering stammt sozusagen aus München. Ja, und bei dieser Tagung ist das erste Mal geredet worden von Softwarekomponenten, und zwar war das ein gewisser McIlroy. Der Artikel ist im Netz nachzulesen und das ist schon ganz interessant, wenn man sich so ein bisschen für die Geschichte der Softwareentwicklung interessiert, zu welch frühem Zeitpunkt man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man sozusagen Software industriell herstellen kann. Da geht es also um massenproduzierte Komponenten. Die Idee sozusagen, wie kann ich sowas Ähnliches wie eine modulare Bauweise, wie man es bei Industriemaschinen, bei Fahrzeugen, bei Flugzeugen hat, wie kann ich die auf Software übertragen, dass ich auch Komponenten, Bauelemente nehme, die fertig in großen Massen produziert werden. Ja, wenn ich eine Maschine baue, dann werde ich nicht jede Schraube und auch nicht jede Pumpe irgendwie neu entwerfen, es sei denn, es ist eine ganz spezielle Situation, sondern ich werde die Dinge als fertige Komponenten nehmen und zusammensetzen und daraus meinen Bauplan machen. Ja, wie gesagt, das obere Buch ist so der Klassiker über Softwarekomponenten. Ja, vielleicht haben Sie davon auch in Vorlesungen über Softwaretechnik schon einiges gehört. Ich habe trotzdem nochmal die gängige Definition eingeführt und möchte dann Komponenten am Beispiel von Multimedia-Playern ein bisschen genauer anschauen. Also die Definition ist wohl die eingeführteste. Also es ist eine Einheit, um Dinge zusammenzusetzen, also Unit of Composition. Und ganz wichtig ist, dass das Ding eine schwarze Kiste ist sozusagen. Ich weiß nicht genau, was drin ist. Ich weiß, welche Schnittstellen die hat und ich weiß, welche Anforderungen sie an ihre Umgebung hat. Wie so eine Schachtel einfach, eine Baugruppe, bei der ich eben weiß, welche Anschlüsse gibt es da, was haben die für Spezifikationen und ich weiß zum Beispiel, an diesen Anschluss muss ich so und so viel Volt Gleichspannung anlegen, damit das Ding überhaupt funktioniert. Das ist gemeint mit Specified Interfaces and Explicit Context Dependencies. Und so eine Komponente, die baut einer. Und ein anderer kann die einsetzen, kann die zusammenbauen, diese Komponenten. Und wieder ein dritter ist derjenige, der das Programm dann zu guter Letzt nutzt. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen einen zweistufigen Programmierungsprozess. Es gibt nicht den Entwickler, der das für den Anwender programmiert, sondern es gibt noch einen Komponentenentwickler, der dem Softwareentwickler Werkzeuge, Bausteine in die Hand gibt. Jetzt sind Komponenten altbekannt eigentlich und können im Prinzip auch eingesetzt werden, wenn Sie ganz normale textuelle Programmiersprachen benutzen. Da können Sie Komponenten instanzieren und miteinander verbinden. Besonders beliebt und interessant sind Komponenten im Zusammenhang mit grafischen Entwicklungsumgebungen, wie zum Beispiel der Entwicklungsumgebung von Flash, die heute das einzige Beispiel, die einzige Plattform sozusagen für die ganze Vorlesung sein wird. Für Python Pygame gibt es vergleichbare Komponenten nicht wirklich und in JavaFX wird es mit Sicherheit bald geben. Da gibt es natürlich die Java-Komponenten, aber in Flash ist das wirklich sehr schön gemacht, da kann man es sehr gut dran erklären. Und das ist und natürlich gibt es das in anderen Entwicklungsumgebungen, ob Sie jetzt Delphi nehmen oder Visual Studio oder so, da gibt es Komponenten ganz genauso. Insofern ist das ein sehr weit verbreitetes Konzept. Also, das eine ist so eine Komponente in einem visuellen Entwicklungswerkzeug, da ist praktisch eine Hülle um eine Funktionalität rum. Wir wissen, die tut was, zum Beispiel Videospielen. Das wird die Komponente sein, die wir uns jetzt dann gleich noch genauer anschauen. Dann ist es besonders schön natürlich, die zu instanzieren, indem ich solche Komponenten in Paletten anordnen kann und auf die Arbeitsfläche ziehen. Das ist was, das bei den grafischen Entwicklungsumgebungen natürlich besonders gut geht. Was Sie fast immer finden, wenn Sie mit Komponenten arbeiten und was eigentlich ursprünglich auch von der Terminologie her aus der Sprache Smalltalk raus sozusagen gewachsen ist, wo es Objektinspektoren gab, sind Komponenteninspektoren. Das sind also solche Fenster, die immer das anzeigen im Detail, worauf Sie gerade den Fokus richten, also was Sie einfach auswählen mit der Maus. Und da sehen Sie dann Detailinformationen dazu und die kann ich auch modifizieren. Damit kann ich Parameter der Komponente einstellen, indem ich die auswähle und in dem Inspektorfenster Dinge feiner einstellen. Ganz selten mal gibt es das auch, dass man Komponenten wirklich verdrahten kann, wie man das jetzt bei so einem technischen Aufbau hat, wie hier jetzt bei dem Beamer und Mikrofon und PC und so weiter, wo man eben bestimmte Ausgänge mit bestimmten Eingängen verbinden muss, damit das Ganze funktioniert. Also ich habe Kabel sozusagen und Anschlussstellen. Und es gibt auch Entwicklungsumgebungen, ich habe danach auch einen Screenshot noch von einer, bei der kann man die Komponenten wirklich so verdrahten, was seine Grenzen hat, weil es sehr schnell sehr komplex wird. Natürlich ist es so, dass das ganze Programmcode ist. Das heißt, hinter der Komponente stehen immer eine Reihe von Klassen in der Regel und die interessieren einen zunächst mal als Benutzer der Komponente aber nicht. Aber ich habe die Möglichkeit, diese Komponente natürlich vom Programmcode aus anzusprechen, auch zu modifizieren. Und diese Schnittstellen sind typischerweise zum Beispiel Getter- und Setter-Methoden, wo ich Parameter verstellen kann oder ablesen kann. Oder natürlich auch noch Spezialschnittstellen, wo ich irgendwas starte oder stoppe, zum Beispiel bei dem Videoplayer. Das kann ich natürlich durch Programmieren machen, also durch Skript im Fall von, und ActionScript natürlich ganz speziell im Fall von Flash. Was wichtig ist, dass Komponenten eigentlich wirtschaftlich ein ganz eigenes Konzept sind, weil dadurch sozusagen Fertigbausteine für Software zu einem Marktprodukt werden. Das heißt, es gibt tatsächlich zum Beispiel Component Source, es gibt tatsächlich Marktplätze, auf denen Komponenten beworben werden, verkauft werden und es gibt Hersteller, die zusätzlich zu Plattformen wie zum Beispiel Flash eben Komponenten liefern, die man dann dazu installieren kann und die Funktionalität sozusagen der vorhandenen Basiskomponenten erweitern kann. Das ist also wirklich so, dass es Bausteine für Software sind. Ich kann mir Komponenten allerdings auch für meine eigenen Zwecke natürlich bauen, die ich dann sinnvollerweise an verschiedenen Stellen immer wieder benutze. Ja, wie schaut es in Flash aus, wenn ich mit Komponenten arbeite? Das ist natürlich das Gleiche. Es ist eine wiederverwendbare Einheit von letztlich ActionScript, Programmcode. Und so eine Flash-Lösung ist genauso eben ein fertiges Stück, das ich in Flash-Anwendungen einbauen kann als Komponente. Und wenn Sie in der Flash-Entwicklungsumgebung so ein bisschen rumsuchen, das hat sich leider wieder mit den verschiedenen Versionen immer leicht geändert, Ich habe jetzt mal die aktuellste genommen, die CS4. Dort findet man eine ganze Reihe von Komponenten, die standardmäßig dabei sind. Ich werde nachher gleich auch mal das System nochmal zeigen. Insbesondere gibt es zwei große Punkte, die man von vornherein sieht, nämlich User Interface Components und Video Components. Und deswegen, weil das Video Components eben gerade ein schönes Beispiel für Komponenten ist und wie man sieht, eine der zwei großen Kategorien, deswegen jetzt über Komponenten auch im Thema Video so ein bisschen Information, weil da braucht man es einfach. Die User Interface Components, die kennen Sie, das ist so ein bisschen wie Swing und Swing ist ja auch eine komponentenorientierte ein komponentenorientiertes Framework, die sind alles ja sogenannte Java Beans. Also hat man da auch eigentlich Komponenten und hier hat man eben ActionScript-Komponenten wie Schaltflächen und Stellelemente, Textfelder, Labels, Fortschrittsbalken, ähnliches. Für uns ist besonders interessant die Videokomponenten, wobei es da eine Playback-Komponente gibt und dann verschiedene Knöpfe, über die wir uns natürlich noch genauer unterhalten. Was vielleicht interessant ist, nicht so sehr, wie das jetzt genau heißt, weil das kann man nicht jetzt nur für diese Plattform benutzen, aber trotzdem als Konzept eigentlich interessant ist, dass so eine Komponente so weit geht sozusagen in ihrer Verkapselung, dass es eine eigene Datei ist, von der man nur weiß, das ist eine Flash-Komponente. Also Sie kriegen das Ding als SWC-File, also als ein, nicht SWIF, sondern eine Shockwave Flash Component. Da ist kompilierter ActionScript-Code drin, die können Sie also nicht mehr anschauen, Sie können sie nicht mehr verändern, Sie können sie nur nehmen und in Ihre Bibliothek integrieren und dann mit den Komponenten arbeiten. Also das ist so das typische Erlebnis bei Komponenten. Das ist also ganz was anderes, als wenn Sie Programmcode aus dem Internet irgendwie kopieren, mal reinschauen, da hat jemand Quellcode ins Netz gestellt, es gibt ein Open-Source-Programm oder so und da holt man Ideen draus, das wäre ja sozusagen durchsichtig, das wäre eine gläserne Kiste, da ist wirklich eine schwarze Kiste eingepackt in so ein Dateiformat. Mein einfaches Beispiel, ohne gleich mit dem Video loszulegen, zum Beispiel ein Farbwahldialog. Also wenn ich einen Farbwahldialog haben will in einem Flash-Programm, dann gibt es in der Komponente und in den UI-Components gibt's ein Element, das heißt Color Picker. Das kann ich auf die Oberfläche ziehen. Zur Laufzeit ist es dann so ein Gebilde, da macht sich so ein Pop-up-Fenster auf. Also wenn man nicht draufklickt, dann ist es einfach bloß dieses kleine Fensterchen oder das Quadrat mit einer bestimmten vorgewählten Farbe. Und wenn ich draufklicke, dann geht eben dieses Dialogfenster auf, wo oben hexadezimal drin steht, welche Farbe das ist, also die 3 Bytes. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, eben interaktiv mir die Farbe zu wählen da drin. Also so ist die Laufzeit. In der zur Entwicklungszeit ist es so, dass ich diese Komponente eben aus der Komponentenpalette nehme, auf die Oberfläche ziehe und mir dann idealerweise dazu einen Komponenteninspektor aufmache. Da muss ich bei solchen Umgebungen, dem Flash oder Eclipse oder so, muss man immer so ein bisschen die Fenster sich zusammen konfigurieren, die man gerade braucht. Und das wäre also jetzt der Komponenteninspektor, der sich eben auf diesen Color Picker bezieht. Und hier sind verschiedene Sachen eingestellt, also zum Beispiel die Sichtbarkeit oder ob dieses Textfeld dort oben mit angezeigt werden soll oder nicht. Das wären so typische Parameter, die man setzen kann. Weil die Sichtbarkeit natürlich ein Parameter ist, der wirklich dafür gemacht ist, vom Programmcode verändert zu werden. Die ShowTextField ist, was das eher so mit dem grundlegenden Design zu tun hat. Und ich kann auch die vordefinierte Farbe ändern, also jetzt steht schwarz drin und da könnte ich eben dafür sorgen, dass das mit rot oder mit einer auch vom Programm bestimmten Farbe loslegt. Und das kann ich natürlich interaktiv modifizieren. Ich kann also jetzt, während ich das designe sozusagen, wenn ich mein Programm mit Flash baue, meine Anwendung mit Flash baue, kann ich hier diese Parameter einstellen. Ja, wie gesagt, bei ActionScript werde ich es modifizieren, werden wir auch gleich sehen. Und das Ganze ist natürlich eingebaut in die Mechanismen, die wir sonst auch haben. Solche Komponenten sind nicht was komplett anderes. Komponenten können unter Umständen Ereignisse verarbeiten und insbesondere können Komponenten Ereignisse generieren. Das werden wir auch sehen und dadurch kann ich sozusagen noch, habe ich sozusagen eine zweite Möglichkeit, mit der Komponente zu interagieren. Nicht bloß aktiv was abzufragen, sondern mich von der Komponente auch benachrichtigen zu lassen, wenn die jetzt einen bestimmten Zustand erreicht hat, zum Beispiel. Ja, ich habe vorher mal gesagt, bevor wir jetzt wirklich in das Video einsteigen, dass Komponenten manchmal auch grafisch komponiert werden können, also dass ich die wirklich verdrahte. Ich habe jetzt zwei Beispiele mal genommen, die oder einfach Ihnen benannt, bei denen das wirklich passiert, dass man wirklich Drähte sozusagen, Verbindungslinien zwischen seinen Komponenten ziehen kann. Das eine ist inzwischen fast ein historisches System, das ist das System Visual Age von IBM gewesen, was aber, denke ich, einen sehr, sehr großen Einfluss hatte, weil es der Vater sozusagen der Eclipse-Umgebung war. In dem wurde sehr viel mit Komponenten gearbeitet und die konnte man da grafisch miteinander verbinden. Ein System, das es heutzutage gibt und intensiv eingesetzt wird und zum Teil ganz verblüffende Effekte auch damit erzielen kann, wo man ganz verblüffende Effekte mit erzielen kann, ist der Quartz Composer von Apple. Das gehört also zu macOS und Quartz ist die Grafikmaschine sozusagen, die Graphics Engine, die in macOS drin ist. Und dort sind die Verarbeitungsketten von grafischen Operationen, insbesondere im Rendering, irgendwelche Filter anzuwenden, aber auch die Werte auszurechnen, nach denen eben jetzt irgendwas angezeigt wird, also welche Alpha-Kanal oder so, die werden als Verkettung von Komponenten dargestellt. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie bei macOS die Entwicklertools installieren und Anwendungen aufmachen, dann finden Sie manchmal wirklich in bestimmten Programmen, denken Sie mal gerade an videobearbeitende Programme wie diese Fotobooth, wo man direkt die Fotos von der Kamera machen kann. Das wäre ein Beispiel, wo ich es weiß. Wenn Sie da reingehen, dann finden Sie einen Quartz Composer File, das sozusagen wirklich beschreibt, wie die Rendering-Kette tatsächlich aufgebaut ist. Und die können Sie auch modifizieren dann und können sozusagen tief in das Programm eingreifen. Und das ist extrem schön gemacht. Hier ist also ein Beispiel aus der Dokumentation, bloß zur Erklärung, stammt von Apple. Das sind so Wolken, die dynamisch, das ist eine Animation dahinter, die dynamisch aufgebaut werden und wachsen und dann mal irgendwann wieder verschwinden. Und die Komponenten heißen dort Patches. Und hier gibt es zum Beispiel eine Clouds-Komponente. Und wenn Sie das anschauen, dann haben Sie wieder die gleichen Konzepte hier, ne? Die Clouds-Komponente, die hat Parameter wie Enable, Patch Time, Iterations und Color, also welche Farbe haben die Wolken, wie oft läuft es durch, wie lang dauert die Zeit, die der Patch für eine Iteration braucht, also die Komponente für eine Iteration braucht. Und ist es ein oder aus, die Animation? Es ist ja genauso, wie wir es jetzt in Flash hatten. Und dort sehen Sie eben, dass zusätzlich Werte, wie zum Beispiel die Patch Time und die Color, eben nicht eingestellt werden. Sie sehen die Patch Time, die ist hier grau, die Zeit, die das ausführt, sondern die wird errechnet aus einem anderen Patch, also aus einer anderen Komponente. Also Patch ist der Name für Komponente, das ist ein bisschen komisch. Also der Zeitparameter dieser Clouds-Komponente wird von so einer Integrator-Komponente ausgerechnet. Und die Integrator-Komponente, naja, die schaut eine gewisse Zeit lang einen Wert an und liefert den integrierten Wert über die Zeit. Da kommt also der Wert rein, da kommt der integrierte Wert raus. Und die wiederum bezieht ihren Wert in dem Fall aus einer Schrittmacher-Komponente, aus dem Pace. Und Sie sehen auch, Farben werden genauso ausgerechnet. Also zum Beispiel hier gibt es also eine Primary Color, die auch aus einer anderen Komponente dort eingespeist wird. Also im Detail muss man das Beispiel jetzt nicht durcharbeiten. Wieso die Clouds angezeigt werden, wie der Algorithmus für die Clouds ist, sehen wir nicht, weil das ist in der Komponente Clouds versteckt. Das ist ganz normal, wenn wir mit Komponenten arbeiten. Aber was wir sehen, ist, dass die wirklich eben mit Drähten sozusagen miteinander verbunden werden. Und das ist ein Beispiel, wo man sieht, dadurch, dass das so Pipeline-artige Strukturen generell sind in der Grafikverarbeitung, ist es offensichtlich dort auch realistisch, das durchzuführen, und das funktioniert praktisch mit wirklich großen und realistischen Systemen. Also praktisch alle modernen Grafikanwendungen auf dem Macintosh benutzen das Quartz. Ansonsten hat sich es nur an wenigen Stellen wirklich fest etabliert. Aber es ist zumindest was, das man schon mal gesehen haben müsste. Ja, jetzt wollen wir aber auf das Video kommen. Natürlich ist ein Videoplayer auch eine Komponente und ich werde mich jetzt auf den Adobe Flash Videoplayer ganz stark konzentrieren. Ja, wenn ich Video abspielen will in so einer Animation, dann habe ich natürlich, oder in so einem interaktiven Programm, dann habe ich natürlich ein paar grundlegende Entscheidungen zu treffen. Also eine Sache, die wichtig ist, so ein Video ist einfach groß. Das ist eine riesig große Datei. Jetzt kann ich prinzipiell natürlich diese Datei einbetten in meinen Code, meine Animation, was jetzt heißen würde bei Flash, dass das in diesem Shockwave-Flash-File, in dem Swift mit drin ist. Dann wird das Ding natürlich entsprechend riesig groß, weil die ganze Videoinformation muss ja mit drin sein. Das kennen Sie bei anderen Programmen, Präsentationsprogrammen zum Beispiel auch, dass eine ähnliche Entscheidung, PowerPoint zum Beispiel, bindet nicht alle Bilder, die Sie haben, wirklich und Videos und Sounds mit ein. Bei Bildern relativ umfangreich, aber bei Sounds zum Beispiel schon nicht. Und wenn Sie die PowerPoint-Datei irgendwo anders hintun, dann ist auch der Sound oder das Video das eingebettet, das eben weg, weil es nicht eingebettet wurde. Keynote zum Beispiel bettet es ein, dafür werden die Dateien riesig groß. Also das Problem haben wir hier. Die Alternative ist natürlich, die Videodateien extern zu lassen, also externe Dateien in irgendeinem Videoformat zu haben, die die Videoclips bedeuten. Das hat den großen Vorteil, dass ich die natürlich nach wie vor als Videoclips habe, dass ich die verändern kann, modifizieren kann, ohne gleich die ganze Anwendung angreifen zu müssen. Und gerade dieses Zugreifen auf eine externe Quelle ist auch ideal für so einen progressiven Download, also wenn das insbesondere über das Netz erst geladen wird, dann habe ich natürlich einen Link nach draußen, statt dass ich eben das wirklich in die Datei integriert habe und zuerst mal die ganze Datei laden müsste. Ist also besonders gut geeignet für so ein progressives Anzeigen. Was auch gut ist, ist, dass so ein Video dann, wenn es abgespielt wird, im Prinzip seinen eigenen Player mit sich bringt, das heißt seine eigene Bildrate haben kann, Bildwechselrate. Es kann ja sein, dass das in eine Animation eingebunden ist, die vergleichsweise eine niedrigere Bildrate hat, weil das für eine grafische Animation reicht. Aber das Video braucht eine höhere, also auch dieses Problem, diese Bildraten sozusagen, Bildwechselraten aufeinander abzustimmen, sind wir damit los. Also auf gut Deutsch, es spricht ziemlich viel für die externen Videoclips und so wird es in Flash auch gemacht, dass die extern gehalten werden. Ja, wenn man jetzt ganz konkret in Flash reingeht, wie wird es dort gemacht? Es gibt interessanterweise ein eigenes Videoformat, das hat bestimmt jeder schon mal getroffen, der sich irgendwie mal gefragt hat, wie zum Beispiel YouTube funktioniert. Dort sind die Videos, die sie dort haben und die man im Prinzip, wenn man jetzt anfängt irgendwie mit zu spielen, wie man die Videos rauskriegt, die man dann rauskriegen kann, die sind in diesem FLV-Format, das ist Flash Video. Das ist ein eigenes Format, proprietäres Format von Adobe, speziell für die Wiedergabe in Flash. Und das ist eine ganz neue Entwicklung. Die allerneuesten Player, die können Flash-Player, die können auch andere Formate. Also so ein bisschen sind die dabei, von dem Format wegzugehen. Aber die Standardmethode ist nach wie vor, dass ich eine Videoquelle, die ich habe, zuerst mal umkonvertiere in dieses Flash-Video-Format. Also wenn ich das in MPEG-2 oder so vorliegen habe, dann werfe ich zuerst mal diesen, ich weiß nicht, wie heißt der, Adobe Media Converter oder so an und konvertiere das in Flash-Video und kann dabei auch verschiedene Dinge einstellen. Kann also bestimmte Navigation zum Beispiel festlegen, bestimmte Punkte, an die man schnell springen kann. Ich kann das Format festlegen, also einfach die Größe der Anzeige, das ist ja sehr häufig sowieso so, dass dann was ganz anderes gefragt ist, als das Video mitbringt. Sie haben vielleicht ein Video, das für Fullscreen gedacht ist und wollen es bloß irgendwie in Briefmarkengröße anzeigen. Dann werden Sie es sowieso runter konvertieren wollen auf ein kleineres Format, vielleicht auch eine niedrigere Auflösung oder so. Und das kann man alles bei der Konversion gleich mitmachen. Und das Flash-Format ist auch für Flash-Video-Format für Streaming gut optimiert. Also das ist die eine Sache, die man einfach wissen muss, ist aber sehr Flash-spezifisch und gibt es eigentlich keinen wirklichen ganz tiefgreifenden Grund dafür. Die zweite Sache, die wirklich ein Konzept ist, ist, dass wir Medienkomponenten haben, also insbesondere, dass der Videoplayer eine Komponente ist. Das macht guten Sinn, weil einfach so ein Video wiederzugeben eben eine Vielzahl von Funktionalitäten mit sich bringt. Ich muss die Datei öffnen, ich muss das komplexe Videoformat lesen können, ich muss irgendwie den Ablauf des Videos steuern können, Start, Stopp, Lautstärke einstellen, alle diese Dinge. Das gehört ja alles zu so einem Player dazu Und das jetzt sozusagen mit irgendwie einem Menü, einem Methodenaufruf zu machen oder mit einer Klasse ist relativ schwierig. Da ist eine Komponente das Optimum, weil bei der Komponente kann ich über einen Parameter einstellen, was wird gespielt, über ein Interface einstellen, wie ich das, die Lautstärke ändere, ein weiteres Interface, wo ich starte und stoppe, wie ich den Ablauf verändere. Da sind Komponenten optimal für geeignet. Deswegen gibt es auch die Komponenten. Der Begriff Media Components ist ein kleines bisschen, wenn man ganz streng ist in Flash, gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, die nennen das in der neuesten Version nicht mehr so. Aber auf jeden Fall ist die FLV Playback ist die neueste Version. Und da gibt es noch alle möglichen zusätzlichen Elemente, Buffering Bar, Volume Bar, Seek Bar, die wir uns genauer anschauen werden, die jetzt speziell dafür da sind, eben Interfaces, grafische Interfaces fürs Abspielen von Videos zu generieren. Also den Buffering Bar, den kennen Sie, das ist der Balken, wo gezeigt wird, wie weit das Video schon vorgeladen ist, also das Stück, das Sie sozusagen schon anspielen können. Der Volume Bar zum Beispiel zum Lautstärke einstellen oder Seek Bar, um eben eine Position in dem Video auswählen zu können. Alle diese Dinge sind in so einem Player eingebaut und die Player-Komponente, wenn Sie die jetzt einfach in Flash sozusagen ja, auswählen und in ihr, ich werde es dann auch gleich nochmal zeigen, wo man die findet, auf die Zeichenfläche ziehen, geht das in Komponentenmenü, FLV Playback, also Components, Video und dann gibt es da FLV Playback. Dann ziehe ich das auf die Oberfläche und dann habe ich genau die gleiche Situation, wie ich es vorher mit dem einfachen Farbwahldialog hatte. Ich habe hier eine ganze Reihe von Parametern, wo ich alles Mögliche einstellen kann. Also insbesondere kann ich zum Beispiel Autoplay einstellen, ob das Ding sofort das Spielen anfängt oder ob es darauf wartet, dass es gestartet wird. Also wenn ich das auf Voll setzen würde, dann wird das Video von sich aus nicht loslegen. Wenn das auf True steht, dann wird das Video sobald die das kompilierte Flash-Programm, also das Swift, dann wirklich läuft, würde das sofort loslegen. Und hier gibt es verschiedene andere Sachen. Preview ist, was das mehr den Entwickler interessiert zum Beispiel. Soll das Video schon zur Entwicklungszeit abgespielt werden, dass ich dort einen besseren Eindruck davon haben kann, was da wirklich dann ist. So schaut es ja nun vielleicht nicht ganz so informativ aus. Wenn ich jetzt eine grafische Gestaltung mache, dann will ich ja vielleicht wissen, in welchen Farben ist das, wie groß sind die Objekte, die da drauf vorkommen. Dann kann ich mir also hier zur Entwicklungszeit schon ein Preview beschaffen. Ja, über die anderen reden wir nochmal im Detail. Ganz wichtig ist natürlich Source. Das ist die Quelle, da weise ich das einer Datei zu. Und wenn das Video festliegt, sozusagen, dass da gespielt werden soll, dann kann ich das natürlich gleich hier mit dem Dateiwahldialog festlegen. Sie sehen auch, dass dieser Player eben schon eine ganze Menge auf der Oberfläche machen kann. Der hat natürlich die Anzeige für das Video selber, aber er hat auch noch weitere Bedienelemente. Das ist jetzt so eine Minimalversion, bloß ein Abspielknopf und eine Fortschrittsanzeige und eine Lautstärkeregelung. Da kann man aber verschiedene Varianten sich vorstellen. Und das ist auch wieder ein Konzept, das man an ganz vielen Stellen trifft. Die heißen manchmal Themes gerade im deutschen Sprachraum benutzt man das Wort Skin sehr oft und in dem Fall wird es auch im Englischen benutzt für Flash, dass man da von Skins spricht. Also ein Skin ist sozusagen eine ganze Zusammenfassung von grafischen Festlegungen, wie das, dieses Interface-Element erscheint. Das geht an dabei, welche Elemente überhaupt da sind. Das ist in dem Fall auch der wichtigste Parameter jetzt bei dem Flash-Videoplayer. Geht aber auch natürlich dahin, wie die geformt sind, die Elemente, welche Farben die haben, wenn Text vorkommt, mit welcher Schrift er geschrieben wird und so weiter. Und diese Zusammenfassung sozusagen aller dieser Eigenschaften nennt man eine Skin. Und ich kann ein und die gleiche Komponente mit verschiedenen Skins versehen. Das ist jetzt ein Versuch, das weiter zu modularisieren. Ich könnte es natürlich als Parameter in der Komponente realisieren, würde gehen. Wenn der Komponente sagt, also Parameter, existiert ein Stoppknopf, existiert ein Lautstärkeregler, existiert ein Fullscreen-Knopf und so weiter, könnte ich natürlich über Parameter an der Komponente einstellen. Aber wenn ich dann auch noch sagen will, ist der Knopf in einer bestimmten Größe, hat eine bestimmte Farbe und so weiter, dann wird es über Parameter einfach sehr unübersichtlich. Und deswegen macht man das so, dass diese Skins selber wieder als sozusagen Flash-Objekte in dem Fall ganz konkret der SWIF, also als kompilierter Flashcode, vorliegen und dass die, so dass ich dem der Komponente nur sage, welches Skin sollst du verwenden und diese andere Flash-Komponente sozusagen, diese Skin, die definiert dann alle die Details, also welche Knöpfe sind da, welche Farbe. Umgekehrt, wenn ich so eine Skin entwickle, habe ich dann natürlich wieder die grafischen Möglichkeiten, das eben entsprechend schön auch zu machen. Meistens arbeitet man dann natürlich mit vordefinierten Skins, also hier ist so ein Auswahldialog angedeutet, wo ich für dieses Video verschiedene Skins einstelle. Das ist ganz einfaches, ein Skin under Play heißt das. Das heißt, der Kontrollbereich, Steuerbereich für das Video ist unterhalb des Videos, belegt also nichts von dem Bereich, der für die Anzeige verwendet wird und es ist nur ein Play-Knopf da. Das rechts heißt Skin Overall, also es wird als Overlay über das Video draufgelegt und es sind alle Elemente vorhanden. Und da gibt es eine Vielzahl von Dingen, die man da auswählen kann. Und die Farbe kann ich hier dann auch gleich mit einstellen. Das sind die vordefinierten Skins, die es gibt, aber genauso kann ich, mit denen ich entsprechenden Aufwand spendiere, mir solche Skins auch selber definieren und meine ganz eigenen Skins für den Player bauen, dass die Knöpfe also dann nochmal ganz anders ausschauen. Also ganz wichtig bei den Komponenten, gerade bei den grafischen Komponenten, dass es eben vielfältige Möglichkeiten gibt, die sozusagen so anzupassen, dass ich die Funktionalität benutzen kann, dass sie grafisch aber genau in das Design reinpassen, mit dem ich sonst so arbeite. Ja, und wenn Sie, ich habe vorher gesagt, das schaut so schön aus, wenn man sowas mit Programmcode macht, das Ganze ist, mit dem grafischen Werkzeug macht, Entschuldigung, jetzt kommt der Programmcode, das ist natürlich alles nicht abhängig davon, dass man mit einem grafischen Werkzeug arbeitet, was dahinter passiert, hinter den Kulissen passiert, ist ganz normal über Skriptcode zu beschreiben. Das wäre also jetzt zum Beispiel das Setzen von Parametern für so eine Playback-Komponente eben mit Skriptcode. Das heißt, ich habe eine Variable für den Player und erzeuge ein Playback-Objekt. Das heißt, es ist im Prinzip das Gleiche, wie ein Objekt für eine Klasse zu instanzieren, was das ein sehr komplexes Objekt ist, da steckt die ganze Komponenteninstanz dahinter. Ich kann dieses Objekt dann in die anzuzeigenden Elemente natürlich aufnehmen, da muss das tun, wenn ich es mit Code mache, sonst sieht man nichts davon. Und ich kann die ganzen Parameter eben ganz einfach setzen, zum Beispiel Skin, eben indem ich hier schlicht eine Zuweisung mache und Source ganz genauso. So, jetzt ist vielleicht mal ein Moment, wo man das auch in das System reinschauen sollte, weil das jetzt doch alles so ein bisschen sich vielleicht theoretisch angehört hat. Nicht Profcast, das war ein Flash. Ja, das ist jetzt ein Beispiel für eine Datei, so ähnlich wie sie da vorher war. Also ich habe hier ganz normal auf der Zeichenfläche eben hier meine Objekte platziert, noch ein paar mehr, als sie jetzt auf den Folien waren. Dort oben ist ein Text, dort unten sind verschiedene Knöpfe, mit denen wir dann spielen können. Interessant ist zunächst mal hier oben dieses Komponenten-Element, die Komponentenbibliothek, da sehen Sie die Komponenten, die mitgeliefert sind für User Interface und Video. Wenn ich jetzt ins User Interface gehe, dann könnte ich eben hier zum Beispiel den Color Picker, den wir vorher hatten, einfach nehmen, hierher ziehen und dann ist er auf meiner Oberfläche drauf. Könnte zum Beispiel über den Color Picker jetzt auch die Farbe natürlich einstellen, die dieser zum Beispiel die Knöpfe in dieser Videowiedergabe haben, wenn ich will. Wenn ich jetzt wirklich was sehen will, wie die Komponenten sozusagen eingestellt sind, dann muss ich hier natürlich den Komponenteninspektor mir zusätzlich sichtbar machen. Und da sieht man auch, dass der selber wieder einen Color Picker benutzt und kann hier einzelne Dinge einstellen, einfach interaktiv in meinem Komponenteninspektor für die Komponente. Das war das Beispiel von vorher mit dem Color Picker, aber es gibt natürlich jede Menge andere hier auch, also was weiß ich, ein ganz einfacher Knopf zum Beispiel. Da sieht man, Okay. Dann haben wir natürlich in den Komponenten hier diese Videokomponenten drin. Und eine davon ist eben das FLV Playback und das ist dort auch wirklich entstanden. So habe ich das also gemacht, dieses Video, dass ich das auf den Schreibtisch gezogen habe, genauso wie den Color Picker. Und wenn wir jetzt dieses Video-Ding anschauen, das habe ich meinen Komponenteninspektor schon wieder zugemacht. Ja, also das wäre jetzt eben sozusagen die Einstellung der Parameter für dieses Flash-Video. Hier die Datei, die tatsächlich abgespielt wird. Und wirklich was sehen von dem Video tue ich erst in dem Moment, wo ich den Film teste und exportiere. Dann wird eben ein SWIFT erzeugt und dann läuft tatsächlich das Video. Ich habe jetzt vorher nochmal experimentiert, ob ich den Verstärker hier anschließen kann. Aber ich glaube, so wichtig ist der Sound nicht. Es geht eigentlich bloß darum, dass das funktioniert. So, über die Knöpfe müssen wir uns gleich nochmal unterhalten. Was vielleicht interessant ist, ist jetzt über den Skin nochmal kurz zu schauen. Momentan war das eigentliche Bild sozusagen als ohne Skin. Wenn ich jetzt Skin overall ohne Captions, also ohne Untertitel zum Beispiel festlege, dann sehen Sie, hat sich sofort eben auch die Darstellung gleich in der Entwurfszeit schon geändert. Und wenn es läuft, dann habe ich hier eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten, also zum Beispiel die Lautstärke auszumachen oder in dem Videoform zurückzuspringen oder das zu stoppen, was vorher an Elementen nicht da war. Das war jetzt einfach dieses eine Umstellen des Skins in der Komponente. Das heißt, die Komponente bestimmt ganz stark über ihre Parameter und ganz leicht vor allem, was in der Ausgabe oder zur Laufzeit passiert. Okay, jetzt kann man vielleicht diese Knöpfe da nochmal ein bisschen genauer anschauen. Sie sehen, dass ich hier was ganz Komisches gemacht habe. Ich habe jetzt eigentlich verschiedene Arten von Knöpfen, das ist natürlich nur zum Vorführen, also Schaltflächen. Ich habe eine dort oben in der Skin Schaltflächen und ich habe dort unten drei verschiedene andere Arten von Schaltflächen. Dazu müsste es wieder Folien geben eigentlich. Ja, Schaltflächen. Also wie gesagt, es gibt welche, die integriert sind in die Wiedergabekomponente. Das ist was, worüber wir nicht weiter reden müssen. Das haben wir jetzt bei den Skins gehabt. Dann kann es sein, dass ich solche Schaltelemente auch wieder als eigene Komponenten habe. Das sieht man bei Flash. Ich kann, wenn Sie vorher gesehen haben, bei Video, da gab es eigene Videokomponenten, zum Beispiel Playbutton. Dann kann ich benutzen. Die funktionieren dann normalerweise auch besonders gut in dem Sinn, dass die also dann Mechanismen haben, wie sie selber schauen, wo ist hier ein Player, kann ich mit dem kommunizieren und kann ich den steuern. Da müssen sie weniger einstellen. Das sind so ein bisschen die einfache, vollautomatische Variante, wenn sie einen Button außerhalb des Players haben wollen. Dann kann ich natürlich meine UI-Komponenten nehmen, die es schon gibt, einfach zum Beispiel einen ganz normalen Button, ganz normale Schaltfläche und die so umbauen, dass es dann tatsächlich den Player startet. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen, wie man das macht. Und es gibt auch noch die Möglichkeit natürlich, dass ich mir irgendwelche Dinge aus einer externen Quelle besorge, also zum Beispiel irgendwo kaufe oder, was man bei Flash tatsächlich in der Situation sieht, es gibt eine Reihe von Bibliotheken mit Zusatzelementen, die da sind, die kann man dafür benutzen, in die Bibliothek, in eine eigene Bibliothek laden und dann verwenden. Ja, schauen wir uns einen Fall mal an, nämlich wenn ich so einen Button wirklich zum Steuern des Videos modifizieren will. Das ist jetzt auch wieder eine Übung in komponentenorientierter Programmierung. Das muss natürlich nicht unbedingt ein Button sein, eine Schaltfläche. Ich kann dieses Ereignis natürlich in irgendeiner anderen Form auch auslösen, dass dieses Video dann letztlich startet. Das muss man sich gleich bewusst machen. Das ist das Naivste, aber es kann natürlich genauso gut das Video eben gestartet werden, wenn irgendeine Animation einen bestimmten Punkt erreicht hat. Das heißt, Sie könnten, wenn, was weiß ich, ein Ball in ein Spiel ins Tor gegangen ist, können Sie dieses Ereignis natürlich benutzen, um dadurch das Video zu starten, um dort irgendwie dem zu gratulieren oder so. Also das ist jetzt nur der allereinfachste Fall. Also ich habe so eine Button-Komponente genommen, die hat man vorher gesehen, das habe ich auch vorgeführt, wenn man die auf die Zeichenfläche zieht. Das ist die hier jetzt, die hier blau umrandet ist. Und dann kann ich im Komponenteninspektor natürlich Dinge einstellen, wie zum Beispiel das Label verändern. Dass auf dem Label jetzt Play steht, das ist eine Sache, die habe ich jetzt gerade verändert. Und ich habe die Position von diesem Gebilde auf der Zeichenfläche. Ja, das ist der erste Schritt. Das heißt, ich muss zunächst mal das überhaupt platzieren, in mein Design einbinden, muss die Parameter einstellen, insbesondere den Namen, wenn ich damit schon zufrieden bin. Und man sieht ja auch, da kann ich also zum Beispiel, ob das links- oder rechtsbündig dargestellt ist, den Text oder so, kann ich einstellen. Das Zweite, was interessant ist, ist, dass ich natürlich die grafische Erscheinungsform von dem Button modifizieren können will. Und das ist jetzt eine sehr moderne, sehr komplexe Komponente dieser Button. Das ist der von ActionScript 3. Da gibt es in Flash auch Versionen, in alteren, älteren Varianten, die werde ich vielleicht nachher auch noch ganz kurz zeigen, die nicht ganz so funktionieren, aber die gleiche Idee haben. Also was ich jetzt gemacht habe, ich habe das Button-Element ausgewählt und bearbeitet es. Also auf gut Deutsch in Flash einfach doppelt geklickt. Man sieht es da oben, ich bin jetzt nicht mehr in der Szene, sondern ich bin in der Komponente Button drin. Und das ist ein Movie-Clip in der Flash-Terminologie und der hat eine Zeitleiste. Die Zeitleiste kann ich anschauen. In der Zeitleiste, die wird jetzt eigentlich missbraucht, weil die nicht abläuft. Also das passiert zwar manchmal, wenn ein Programm nicht wirklich gut funktioniert, dass eben mal die Zeitleiste von dem Button abgespielt wird. Das schaut dann ganz komisch aus. Es blinkt irgendwie so. Aber normal ist diese Zeitleiste nicht dafür da, dass man die abspielt, sondern dafür da, dass ich hier mit dem Fortschrittsbalken sozusagen festlegen kann, also mit dem aktuellen Frame-Anzeiger, was ich jetzt mit der Komponente tun will. Wenn ich auf das zweite Fenster gehe, das heißt ja, dann Assets oder ja, zweites Fenster gehe, weiß gar nicht, wie es genau heißt, ist auch nicht so wichtig, dann kann ich diese sogenannten Assets, also diese Definitionen, editieren. Wenn wir auch gleich ansehen. Was dann passiert ist, dass hier oben für die verschiedensten Zustände, die so ein Button haben kann, die grafische Repräsentation wirklich erscheint. Das sind auch wieder eingebettete Komponenten hier und die kann ich wieder modifizieren. Das sind nicht wirklich Komponenten, es sind einfach Movie Clips, Symbole. Das heißt, ich kann die nehmen, wieder doppelklicken und editieren. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Kette von sozusagen ineinander verschachtelten Symbolen, die alle letztlich nur dafür da sind, dass ich das besonders bequem auf meine Bedürfnisse zuschneiden kann. Das heißt, ich kann den Button sozusagen grafisch anpassen und dabei auch das grafische Werkzeug benutzen. Also jetzt zum Beispiel den Verformen mit den Verformungswerkzeugen von dem grafischen Editor oder die Farbe auswählen und ausprobieren, ob mir die gefällt, was natürlich viel schöner ist, als das mit Programmcode zu machen. Also die Kernaussagen stehen hier. Die Zeitleiste hat im Prinzip die verschiedenen Zustände, die ein Button haben kann, die visualisiert werden können, da drin. Und das ist im Prinzip ein grafischer Rahmen, um Komponenten sozusagen, Komponentenparameter einstellen zu können. Wenn man jetzt nochmal eins weiterklickt, dann haben Sie also die Szene, in dem den Button, und jetzt habe ich hier auf das Over doppelt geklickt und dann habe ich die sogenannte Button Over Skin, also wieder ein Flash-Objekt, ein Movie-Clip, in dem ich dann wirklich zum Beispiel die Füllfarbe einstellen kann. Man sieht, hier gibt es auch noch verschiedene Ebenen, auf denen ich zum Beispiel unterscheiden kann zwischen Füllfarbe und dem Rand und kann dann wirklich mit dem Eigenschaftendialog diese Farben interaktiv verändern. Das ist also sehr geschickt gemacht, dass man da sozusagen die Hilfsmittel von so einer grafischen Entwicklungsumgebung benutzen kann, um so einen Button tatsächlich im letzten Detail an das anzupassen, wie man es tatsächlich haben will, ohne dass man jetzt irgendwie tief eingreifen müsste und verstehen müsste, wie der Button eigentlich genau funktioniert. Ja, aber der letzte Schritt ist natürlich schon noch, dass der Button auch was tun will oder soll. Das soll natürlich den Videoplayer starten. Und da komme ich dann zumindest auf aktuellem Stand nicht drum rum, dem zu sagen, mithilfe von Scriptcode, was da zu machen ist. theoretisch wäre das so eine Stelle, wo man sich zum Beispiel so eine grafische Verknüpfung auch zwischen Komponenten vorstellen kann, dass man einen Pfeil zum Videoplayer zum Beispiel rüberzieht oder so. Aber die Technik ist ganz einfach. Das war der Play-Button, den wir dort haben. Ich muss also ActionScript-Code meiner Szene hinzufügen. Das ist jetzt Bild 1 der Gesamtszene. ActionScript-Code kann man da reintun. Und ich sage Play-Button at EventListener. Und der soll also, wenn ein Klick mit der Maus passiert, soll er die Methode HandlePlayClick aufrufen. Und die HandlePlayClick, die bezieht sich auf den Videoplayer und spielt den ab oder gibt ihm die Anweisung, die Methode, spiel jetzt. Das kann man sich vielleicht auch nochmal in der Praxis anschauen, weil das vielleicht ein bisschen unglaubwürdig ist, was ich gerade alles erzählt habe über die vielen Ebenen, die man da hat. Also, das ist hier jetzt die Szene, das Flash-Video und hier der Play-Button, den haben wir uns vorher angeschaut, dass der das Label Play hat. Dann, wenn ich den doppelklicke, dann bin ich in dem Button selber drin und habe hier auf der Zeitleiste die Auswahlmöglichkeit. So wird der Button sozusagen nur angezeigt, wie er dann zur Laufzeit ist, und hier werden die sogenannten Assets davon angezeigt, und dort kann ich die einzelnen Elemente modifizieren. Ich habe jetzt zum Beispiel das Over genommen und dort wieder reingeklickt, und jetzt habe ich die Möglichkeit, die Farbe einzustellen, die Füllfarbe zum Beispiel, das jetzt eine andere standardmäßig ist, um festzulegen, was das für eine Farbe ist beim Abspielen. Gehen wir nochmal zurück zur Szene 1 und schauen uns hier in der Zeitleiste, gibt es nur eine Sache, die dort wirklich benutzt wird, der Szene, nämlich Aktionen, und dort sind noch ein paar andere Sachen, die wir uns gleich anschauen werden, aber dort wird hier natürlich dieser Event-Listener eingefügt. Das ist also ziemlich offensichtlich. Wenn ich den Film jetzt starte, dann haben wir diesen Effekt hier, das wird gelb, wenn ich da drüber gehe, und das ist genau das, was ich eingestellt habe vorher, als ich den Button eben in diesem Skin Symbol sozusagen modifiziert habe. Also den könnte ich genauso gut blau oder grün einstellen, kein Problem. Hier sind noch zwei andere Button oder zwei andere Arten von Button-Elementen, die man vielleicht auch noch kurz anschauen sollte. Jetzt ein bisschen zu viele ausgewählt. Das hier ist eine Komponente Play-Pause-Button, die aus der Standardbibliothek sozusagen von Komponenten kommt. Da gibt es hier einen Play-Pause-Button, das ist so einer. Das ist also dieser ganz einfache, der mitgeliefert wird quasi. Und der rechts hier, dieser Stopp-Knopf, das ist jetzt wieder einer, der aus einer externen Quelle genommen ist. Wenn Sie in Flash da suchen, dann gibt es hier zum Beispiel allgemeine Bibliotheken, Schaltflächen. Dort gibt es eine Vielzahl von weiteren Varianten, wie Knöpfe aussehen könnten. Die sind da vordefiniert, und da kann man sich natürlich auch einen raussuchen, und aus dieser Menge von Dingen stammt der hier. Da gibt es hier irgendwie, da unten gibt es auch so spezielle Playback-Knöpfe. Der ist interessanterweise aber, jetzt will ich nicht im Detail darauf eingehen, aber der ist jetzt anders realisiert als Symbol, nicht so ganz elegant mit diesem zweistufigen Symbolen, sondern bei dem ist die Visualisierung hier über die Zeitleiste gemacht. Da kann ich also über die vier Positionen auf der Zeitleiste kann ich die vier möglichen Zustände von dem Button hier modifizieren. Es ist eine ältere Version sozusagen, ein bisschen einfacher von der gleichen Idee. Was natürlich geht, ich lasse den Film nochmal laufen, ich kann natürlich alle diese Dinge kombinieren miteinander. Also ich kann jetzt den Film hier anhalten und damit weiterlaufen lassen. Und der scheint jetzt irgendwie nicht zu funktionieren. Ah ja, genau, der hat sich deswegen abgeklemmt, weil dort oben in der Skin einer drin ist. Der ist jetzt verschwunden. Aber die anderen beiden Knöpfe, die ich selber gemacht habe, die funktionieren, um sozusagen das Video von meiner Seite weiter zu steuern. Okay, genug mit diesen Knöpfen allen. Ich denke, was man ganz gut dran sieht, ist, dass solche Komponenten eben doch die Möglichkeit geben, so Standardaufgaben ganz elegant zu lösen. Ja, eine interessante Frage ist, wenn ich Video habe und ein interaktives Multimedia-Programm, wir haben bis jetzt ja bloß gesehen, ich kann das Video abspielen, ich kann starten, stoppen, ich kann das sehr elegant irgendwie meine Lieblingsknöpfe irgendwo einbauen, aber kann ich das denn wirklich interaktiv machen, das Video? Da kommt eine Frage rein, die, also wer von den Kommunikationswissenschaften studiert, ist da vielleicht schon mal irgendwie draufgestoßen, ob Menschen überhaupt mit interaktivem Video umgehen können oder wollen, ob nicht vielleicht das zu viel des Guten ist, dass man den Ablauf von einem Video auch noch steuert. Zunächst mal ein ganz technischer Aspekt und dann, wenn wir auch Beispiele sehen, an denen man das mal studieren kann, was man damit sozusagen heutzutage erreichen kann. Und Flash ist wahrscheinlich eine der fortgeschrittensten Entwicklungsumgebungen dafür. Ja, was kann denn so eine Medienkomponente überhaupt tun, um interaktiver zu werden, also um jetzt mehr zu machen, als bloß sich starten und stoppen zu lassen? Also ein Video da. Na, es gibt eine Sache schon mal, dass diese Medienkomponente selber natürlich Ereignisse produzieren kann. Und zwar kann die Ereignisse anders die Umgebung sozusagen abliefern, wenn sich irgendwas geändert hat. Also zum Beispiel, wenn der Benutzer das ganze Fenster vergrößert und verkleinert. Wenn der Benutzer zur Laufzeit die Lautstärke verändert oder ausschaltet, kann ja sinnvoll sein. Das will ich vielleicht wissen, wenn die Lautstärke ausgeschaltet wird, will ich vielleicht bestimmte Informationen, die ganz wichtig sind, nicht mehr akustisch mitteilen, sondern irgendwie durch Text. Ganz wichtig, wenn das Video zu Ende gelaufen ist, dann will ich ja vielleicht das ganze Fenster ausblenden, irgendwas anderes machen, in meinem Spiel wieder neu anfangen, was auch immer. Und was wir jetzt dann auch gleich anschauen werden, ich will auch bestimmte Positionen in dem Video auszeichnen können und sagen, hier, wenn diese Position erreicht ist, dann wird ein Ereignis gefeuert und das ist ein sehr flexibles und hilfreiches Hilfsmittel. Ja, das erste Mal, die erste Klasse hier, wenn also zum Beispiel die Lautstärke geändert wird, das ist nicht besonders schwer, das einzubauen. Da muss man eben dann in so einem Fall schauen, gibt es dafür einen Eventmechanismus, in Flash gibt es den zum Beispiel, Sound Update heißt das, die haben das auch inzwischen, glaube ich, das dritte Mal umgetauft. Also ich habe jetzt eine Methode Sound Update, der leider ihre schließende Klammer fehlt. Also die geschweifte Klammer soll nach dem Trace natürlich zugehen. Und ich mache dem Videoplayer einen Event-Listener, der eben für das Sound-Event namens Sound-Update diese Methode aufruft. Das ist nicht so furchtbar überraschend. Vielleicht haben Sie es vorher gesehen, wenn ich die Lautstärke verändert habe, egal ob ich die jetzt über den Lautstärke-Balken, der da drin war, verändert habe oder ob ich sie über die Bedienelemente vom Rechner verändert habe, dann ist da links unten immer diese Zeile aufgetaucht, Volume Pan Changed. Vielleicht mache ich es nochmal schnell. Das ist genau auf diese Art und Weise entstanden. Also, Moment, hier Flash-Steuerung. Ja, momentan läuft es ja sowieso ganz, ganz leise. Und wenn ich jetzt... Ah ja, das ist auch deaktiviert. Also wenn ich das hier oben verändere, jedes Mal, wenn ich hier irgendwas verändere, wird hier unten in der Ausgabe eben dieses Volume Pan Changed angezeigt. Jetzt muss ich meinen Skin hier wieder auf ohne stellen. Sonst glauben Sie mir nicht, dass der... dass das auch mit den anderen Elementen funktioniert, also der hier zum Beispiel. Okay, also da habe ich einfach ein Ereignis, das dann sozusagen erzeugt wird, wenn irgendwas extern dran verändert wird. Das ist eigentlich relativ einfach. Was ein bisschen komplexer und netter auch in den kreativen Möglichkeiten ist, sind diese Cue Points. Das heißt, wenn beim Abspielen eine bestimmte Situation erreicht ist, sprich ein bestimmter Zeitpunkt, also ein bestimmter ist ja einfach über die Zeit angeordnet, das Video, und dann ist das Entscheidende natürlich eine Zeitmarke, wo ich sage, jetzt ist das 8 Sekunden gelaufen, das Video, und jetzt soll irgendwas passieren. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das in Autorenwerkzeugen, speziell jetzt in dem Flash ganz wunderbar, mit einem eigenen Tabelle editieren. Kann man natürlich auch mit Scriptcode machen. Man muss noch fein unterscheiden zwischen internen und externen Cuepoints. Also so ein Cuepoint, also eine Stelle, an der was passiert in dem Video, die speziell ausgezeichnet ist, die kann beim Erzeugen des Videos schon in das Video eingebaut werden. Dann ist also der Videokonverter, der das sozusagen macht. Jetzt speziell bei Flash gibt es da zwei, nämlich die Navigation Cuepoints und die Event Cuepoints. Die sind bloß dafür da, dass ich sozusagen bestimmte Marken in dem Video anspringen kann beim Abspielen, so ähnlich wie die Kapitelmarkierungen in iTunes. Und die Event Cuepoints, dass ich das Video starten kann, dass ich auf das Video reagieren kann, auf eine bestimmte Position im umgebenden Webbrowser, dass ich das in Action JavaScript zum Beispiel abfangen kann. Externe Cuepoints heißt, dass die nicht in der Datei drin sind, sondern dass ich die Datei so lasse, wie sie ist, und zusätzlich irgendwo eine Tabelle anlege und sage, wenn diese Datei den und den Punkt erreicht hat, dann passiert was. In Flash nennt sich das ein ActionScript Cuepoint. Das ist aber auch jetzt bloß Flash-Terminologie. Das Konzept ist sicher allgemeiner. Und in dem Fall wird also dann ein Ereignis erzeugt, wenn diese Stelle erreicht ist. Also ganz konkret kann ich jetzt mir bestimmte Stellen in dem Video suchen, wo irgendwas passiert. Ich habe jetzt einfach drei Stellen markiert. Wenn der Anruf reinkommt, sozusagen, nach 8 Sekunden, wenn die mit ihrem Chef telefoniert, hier 15 Sekunden, und am Ende dieses Telefongesprächs, also drei Punkte von diesem Telefongespräch, das Sie gesehen haben, das in dieser Szenerie vorkommt, die übrigens aus einem Video, aus einem Mediengestaltungspraktikum entstanden ist. Okay, da kann ich diese Cuepoints festlegen. Alternativ könnte ich das Ganze natürlich auch mit ActionScript machen. Also hier sind zwei Versionen. Einmal über ein Objekt, dem ich die Parameter gebe und als Cuepoint dazu tue, oder direkt mit der Methode @ActionScriptCuepoint. Ja, was kann ich jetzt damit machen? Damit kann ich letztlich ziemlich viele Dinge machen, die ich kann ja dann zum Beispiel, wenn ein Cuepoint erreicht ist, eventuell das Video anhalten, ausblenden, irgendwas anderes machen, zum Beispiel eine Frage stellen und dann erst wieder fortsetzen. Oder ich kann das mit einer Animation synchronisieren. Wenn Sie sich vorstellen, das Ganze ist in eine Animation eingebunden, in einer Lernanwendung, dann dachte ich mir, wäre jetzt eine Illustration, dass ich eine grafische Animation habe, die parallel zu dem Video läuft, mit der ich sozusagen Inhalte, die in dem Video dargestellt werden, irgendwie noch zusätzlich visualisieren will. Das heißt, wir haben hier eine grafische Animation unterhalb von dem Video mit drei Icons, wo jetzt die drei Figuren, die da miteinander telefonieren, dargestellt werden, und ich will mit Pfeilen sozusagen darstellen, genau synchronisiert, wann jetzt sozusagen wer mit wem spricht. Ist jetzt keine aufregende Anwendung, aber Sie können sich vorstellen, in Lernanwendungen, wenn Sie jetzt irgendwie einen chemischen Prozess oder einen physikalischen Vorgang irgendwie in einem Lernvideo anzeigen und daneben in der Animation zeigen wir jetzt zum Beispiel, welche Werte wie stark steigen, wann die irgendeinen Schwellenwert erreicht haben oder so, dann kann das natürlich extrem sinnvoll sein, dass man die zwei sozusagen miteinander genau synchronisiert und dass das einfach mit dem Video mitläuft. Deswegen denke ich, ein halbwegs realistisches Beispiel. Es ist auch nicht so furchtbar schwierig, da stehen natürlich jetzt eine Reihe von ActionScript-Kommandos wieder, das geht nur, wenn man programmieren kann, aber die Vorlesung heißt ja auch Programmierung. Die Dinge habe ich natürlich alle vier Objekte jetzt auf die Oberfläche gezogen. Also da gibt es irgendwie die Nina, die Sekretärin und den Boss, und es gibt zwei Pfeile, Pfeil 1 und 2. Und wir haben ja vorher schon diese Visible-Attribute gesehen, die setze ich zuerst mal false, mit Ausnahme der Nina, glaube ich, die habe ich von Anfang an, weil die immer da ist, habe ich die mal unsichtbar gemacht, alle. Und dann mache ich einen Event-Listener für Cuepoints. Wie das genau von der Einstellung her ist, ist ja eigentlich egal. Der heißt CuePointListener, und das ist diese Funktion hier. Das sind sogenannte Metadaten-Events. Das ist vielleicht ganz interessant, weil das ja nun nicht Daten des Videos sind, sondern Daten über die quasi Inhaltsbeschreibung des Videos. Das ist ein sehr sinnvoller Name. Und jetzt kann ich, wenn so ein Cuepoint erreicht ist, wird also ein Cuepoint-Event geworfen und das ist ein Metadata-Event und dem kann ich diese Informationen wieder, aus dem kann ich die Informationen wieder rausholen, die ich vorher in der Tabelle eingetragen habe, also insbesondere den Namen. Ich könnte auch den Zeitpunkt abrufen, aber das ist jetzt nicht mehr so interessant. Also kann ich abfragen, wenn der, und zwar gibt es da e-info und dort wieder das Attribut Name, incoming, boss oder end. Und kann jetzt abhängig davon eben die einzelnen Elemente sichtbar machen, also jetzt zum Beispiel das Icon von der Sekretärin dort einblenden lassen und den Pfeil, dass die zwei miteinander reden. Ja, vielleicht auch das nochmal kurz im realen System sozusagen. Das müsste Cuepoint 1.flash sein. Also das ist ja im Prinzip genau die gleiche. Das gleiche Beispiel, das wir vorher hatten. Die Details muss ich Ihnen nicht zeigen, die haben Sie gesehen. Lassen wir es einfach mal laufen. Also die Nina ist immer da. Ja, und die Tatsache, dass jetzt in dem Moment, wo der das Telefon abhebt, eben diese grafische Darstellung, es ist einfach über die Cuepoints gesteuert. Das ist jetzt eben sozusagen sich anpasst. Da ist keine Magie dabei, sondern es ist ausschließlich sozusagen der Zeitpunkt. Wenn man neu kriegt, ist ja, geht wieder weg. Okay. Aber das hat mit sehr, sehr wenig Aufwand schon einen relativ guten Effekt. Und es geht, wie gesagt, ausschließlich über diese zeitliche Codierung. Damit kann man also, denke ich, mit interaktivem Video schon eine ganze Menge erreichen. Aber das ist vielleicht auch immer noch nicht genau das, was man sich unter interaktivem Video vorstellt. Und das ist jetzt natürlich noch so eine Frage, was ist denn wirklich interaktives Video? Ja, da geht es jetzt in die Kreativität rein. Also was ich zum Beispiel mir vorstellen kann, dass ich in einem Videofenster irgendwie auf Sachen zeigen kann und sagen kann, darüber will ich mehr wissen. Das ist schon relativ kompliziert, weil ich dann natürlich diese Objekte, die sich ja möglicherweise bewegen, identifizieren will. Ich kann mir vorstellen, dass die Videoszenerie sich modifiziert, dass ich vielleicht irgendwo auf einen Wegweiser klicken will und dann dem Weg entlang gehe, dass ich sozusagen einen anderen Sichtwinkel dann einnehme in der Darstellung, was das Ganze natürlich dann so zu so einem interaktiven Navigieren führt. Und das ist technisch natürlich ein ganzes Stück komplizierter zu realisieren. Also was Sie im Wesentlichen machen müssen, Sie dürfen das Video dann nicht mehr als eine Einheit sehen, sondern es muss zerlegt sein in Einzelbestandteile, die übereinander liegen sozusagen. Also jetzt die nächste Steigerung wäre natürlich, dass das Ganze eine dreidimensionale Szene ist, die animiert ist, aber wir haben jetzt einfach Filmaufnahmen zunächst mal. Und da muss ich dann zum Beispiel eine Figur vor ihrem Hintergrund oder einen Gegenstand vor seinem Hintergrund quasi freistellen und als eigenes Objekt dort bewegen und modifizieren können. Und das ist relativ kompliziert. Also MPEG 4 hat solche Mechanismen im Prinzip im Standard drin, werden noch relativ wenig benutzt, aber ein guter MPEG 4 Player sollte das eigentlich können. Wir sind jetzt hier bei Flash und wenn Sie dort so ein bisschen schauen, was die Leute tatsächlich in der Praxis machen, das wird selten gemacht, aber wenn man das machen will, ist, dass man Videos übereinander legt, also auf ein Hintergrundvideo hat und obendrauf zum Beispiel Video von einer Spielfigur oder so. Und dort gibt es grundsätzlich zwei Techniken, mit denen ich das machen kann, dass ich sozusagen ein Objekt in einem Video freistelle. Die eine Technik ist, eine Maske drüber zu legen. Also ich muss dann tatsächlich eben dieses Objekt sozusagen, die Konturen dieses Objekts eben zeichnen, finden und mit irgendwie einer Farbfläche sozusagen markieren und kann sie dadurch ausschneiden. Das geht im Prinzip schon, ist aber ziemlich viel Arbeit natürlich, weil sich das Ding ja bewegen kann. Und gerade wenn sich das schnell und viel bewegt und vielleicht irgendwie fliegende Haare hat die Frau oder so, kann das wieder sehr schwierig werden. Naja, und was einem dann natürlich einfällt, ist, dass man an der Stelle genau in der Situation ist, die man im Prinzip bei Special Effects in der Videonachbearbeitung hat. Das heißt, was sehr häufig benutzt wird, ist, dass man an der Stelle dann das Video extern bearbeitet und dort mit After Effects oder einer anderen geeigneten Software, zum Beispiel mit so einem Greenscreen-Effekt oder so, die Figur freistellt und zum Beispiel die grüne Farbe von dem Hintergrundscreen durch einen Alpha-Kanal ersetzt. Und dann dieses Video, aber nicht wie man sonst immer bei, wenn man mit After Effects arbeitet, dann gleich selber komponiert, zusammensetzt zu dem ablaufenden Endvideo, sondern dieses Zwischenprodukt, in dem ein Alpha-Kanal in dem Video drin ist, dann eben benutzt, das in die Animation importiert und dann kann ich dieses Video eben auf ein anderes Video oder auf einen Hintergrund draufsetzen und habe dann wirklich nur noch eine Figur, die läuft. Das ist aber im Prinzip auch wieder ein Videoplayer, der da ist, dem ich natürlich alle Kontrollelemente wegnehme und dem muss ich dann sagen, Start, Stopp, kann dann, wenn der an einer bestimmten Stelle in seinem Ablauf ist, irgendwas tun, kann im Loop laufen lassen. Das heißt, damit habe ich schon die Möglichkeit, relativ stark sozusagen in den Bereich des interaktiven Videos zu gehen. Aber man merkt auch, es ist schon erstens viel Arbeit und zweitens auch noch nicht so richtig elegant und perfekt gelöst, was auch daran liegt, dass das noch nicht viele Leute wirklich machen und machen wollen. Ich habe eine Webseite gefunden, da gibt es auch ein ganzes Buch dazu, wo einfach mal Beispiele, Anwendungsbeispiele für echtes interaktives Video da sind. Und man merkt, wenn man die so durchschaut, ich habe bloß ein paar davon ausgewählt, wenn Sie sich da interessieren, können Sie dort noch mehr Beispiele nachlesen. Wenn man die so durchschaut, merkt man schon, dass wirklich im Video zu interagieren, offensichtlich, was ist das auch nicht, wirklich so in vielen Situationen guten Sinn macht. Also das hier wäre sozusagen ein Video oder eine interaktive Anwendung zu einer Band. Und im Prinzip habe ich dort aber eigentlich ein statisches Bild von der Band. Ich kann die Musiker auf die Bühne holen, einen nach dem anderen. Dann habe ich ein Foto von dem und kann mir zudem dann irgendwie Informationen über Videos anzeigen lassen. Das wäre natürlich noch eleganter, wenn man eben jetzt einen Clip vom Konzert von der Band hat und dort dann diese Auswahlregionen hat, im Prinzip für den einzelnen Musiker. Auch das ist im Prinzip vorstellbar. Das ist vielleicht der Bereich, in dem man sich das am ehesten vorstellen kann, dass interaktives Video eine Rolle spielt. So ein bisschen merkt man das ja schon bei den Animationen, wenn man zum Beispiel so Autokonfiguratoren im Netz anschaut, wo ich dem Auto irgendwie eine Farbe und die richtige Dachreling und das Modell mit, was weiß ich, das Cabrio oder den Kombi einstellen kann und dann dieses Ding drehen und wenden und von allen Seiten anschauen. So ähnlich ist natürlich vorstellbar, dass man bei interaktivem Video bestimmte Produkte austauscht und dadurch und das in der Videoszene reinmontiert, dass ich also zum Beispiel bei Kleidungsstücken, was weiß ich, wenn ich online einen Hut auswählen will, ist da das Beispiel, dass ich den sozusagen dann in Aktion mir vorstellen kann, wie das dann ausschaut, wenn den jemand trägt. Im Idealfall kann ich mir den vielleicht dann auch, kann ich von mir ein Foto machen oder einen Videoclip und mir den Hut selber aufsetzen, aber das ist natürlich dann schon noch viel schwieriger. Aber das ist so ein Bereich Produktpräsentation mit interaktiven Videos. Da kann man freigestellte Videos natürlich sehr gut benutzen. Das ist, was das so mehr in die Richtung Spiele oder videounterstützte Animationen geht. Das heißt, ich habe eine Szenerie, die läuft ab und in der sind bestimmte Hotspots. Das heißt, wenn so ein Cuepoint erreicht ist, also man geht in dem Fall in die Stadt und sieht das Stadtpanorama und wenn eine bestimmte Position erreicht ist, dann wird angeboten, dass ich Zusatzinformationen haben kann. Das heißt, es werden irgendwelche Knöpfe eingeblendet zum Beispiel, die jetzt kein Video sind, sondern wieder ganz normale Schaltflächen als Flash. Und wenn ich auf die Schaltfläche klicke, dann wird umgeschaltet auf ein anderes Video, das eben oder eine Animation oder was auch immer, was mir Detailinformationen zu diesem Bereich, in dem Fall zur Altstadt gibt, wo ich jetzt gerade bin. Das ist also eigentlich ganz interessant und angenehm. Allerdings ganz einfach zu realisieren, sogar weil ich das bloß mit Cuepoints machen kann, die wir vorher hatten. Ja, gerade von den Reflexionen hier sieht man praktisch überhaupt nichts. Also das ist noch eine Geschichte, wo man sozusagen grafische Erweiterungen von Videos machen kann, dass ich sozusagen bei der Anwendung hier während das Video läuft, unten diesen zurzeit vielleicht durch Coverflow entstandenen sehr beliebten Spiegeleffekt hat, dass sich das auf so einer schwarzen ausschaut, das wird es auf so einer spiegelnden schwarzen Tischfläche stehen. Dafür gibt es zum Beispiel die Bitmap-Data-Klasse in Flash, da müssen wir jetzt auch nicht ins Detail reingehen, aber das wäre auch sozusagen ein Bereich, der gerade noch so zu interaktivem Video gehört. Eine ganze Klasse von Aufgaben natürlich ist, das Video in eine Szenerie einzupassen, also sozusagen als Textur auf eine Fläche zu setzen. Dazu muss ich wieder das Ganze natürlich maskieren und muss dafür sorgen, dass mein Videobild eine unregelmäßige Form hat, also nicht jetzt einfach bloß dieses normale Rechteck, sondern zum Beispiel rund ist oder eben die Form von diesem Fernseher annimmt, muss natürlich dann idealerweise entsprechend verzerrt sein. Das ist auch eine klassische Technik, da wird nicht das Video selber interaktiv, aber das Video wird in eine interaktive Animation eingebettet. Und ich kann mir im Idealfall natürlich vorstellen, dass dann auch über die Knöpfe auf dem gezeichneten Fernseher dann das Video gestartet und gestoppt werden kann. Ist letztlich auch nicht so furchtbar schwierig, geht also ganz einfach mit Maskierung des Videos und sonst haben wir die Techniken, die wir gerade vorher gebraucht haben. Ja, das ist, hätte man vielleicht noch ein bisschen heller stellen sollen, dass man überhaupt was sieht. Ich will es jetzt auch nicht vorführen, weil das von den Ladezeiten her so ein bisschen mühsam ist. Aber wenn jemand mal Spaß haben will mit interaktivem Video und einfach mal ausprobieren will, wie jemand das professionell mit sehr großem Aufwand gemacht hat, also das ist eine interaktive Flash-Präsentation für den Mini Cabrio, als der eingeführt wurde. Und die haben sozusagen doch sehr, sehr viel versucht zu erreichen, was da geht, dass ich also insbesondere einen ganz geschickten Wechsel zwischen Videos und normalen Flash-Animationen habe, die sozusagen ineinander übergeführt werden. Also hier ist eigentlich das Videofenster, und dann bleibe ich zum Beispiel irgendwo mal stehen und habe daneben Bedienelemente, mit denen ich entweder ja, dieses Video sozusagen vor- und zurückspulen kann, bestimmte Szenen draus, oder dadurch dann, oder auch die Szene direkt überblendet wird in eine Animation, in der ich dann einzelne Bauelemente von einem Auto anklicken kann, hinter denen dann wieder unter Umständen Videos hängen, sogar Spiele sind integriert. Also das, denke ich, ist mal ein Beispiel, wie weit man sozusagen mit Interaktion und Einbindung von Video überhaupt gehen kann. Wenn Sie im Netz schauen, finden Sie auch da Interviews mit den Autoren dazu. Das ist so ein bisschen der Stand der Kunst, denke ich mal. Und man muss danach suchen. Also es ist nicht so, dass das alltäglich benutzt wird, einfach deswegen, weil die Videos zu laden natürlich auch eine gewisse Zeit brauchen. Ja, letztes, kurzes Kapitelchen noch. Letztlich sind solche Multimedia-Präsentationen in den allermeisten Fällen nicht irgendwelche Standalone-Sachen, die man jetzt irgendwie auf einer CD kauft und sich auf dem Rechner installiert. Die Zeiten sind weitestgehend vorbei. Sondern in sehr, sehr vielen Fällen wird das übers Web geladen, wie man jetzt gerade auch an dem Mini-Clip gesehen hat. Und bevor wir sozusagen den ganzen Bereich verlassen, das Into da ist falsch, das sollte entweder In heißen oder Integrating davor, tut mir leid. Also sollte man noch mal kurz drüber reden, was eigentlich passiert, wenn ich so eine Multimedia-Anwendung zum Beispiel mit Video in eine Webseite integriere. Das ist gar nicht schwer selber auszuprobieren. Sie können das im Prinzip einfach sich die entsprechenden Quellcodes, die Sie im Netz finden, mal anschauen, die HTML-Codes. Gibt natürlich jede Menge Seiten, die alltäglich benutzt werden, ganz typisch das YouTube, die auf Flash-Technologie beruhen. Ja, also was ist denn da zu tun? Das ist gar nicht so einfach, weil letztlich wird eine HTML-Seite geladen und wir wissen ja, dass die HTML-Technologie eigentlich überhaupt nicht dafür gemacht ist, mit so komplizierten Dingen wie interaktiven Programmen umzugehen und dann auch noch Videos abzuspielen. Das heißt, wir brauchen irgendwie in dieser Webseite, in dieser HTML-Seite auf jeden Fall JavaScript-Code, der zunächst mal die Situation analysiert. Also was da passiert, ist, dass auf der Webseite ein JavaScript-Code mitgeladen wird, der dann läuft und eine Reihe von Aufgaben ausführt. Insbesondere, die stehen hier so der Reihe nach, muss natürlich zuerst mal überprüft werden, leider mit welchen Browsers wir es zu tun haben, sogar mit welchem Betriebssystem, weil leider Gottes Internet Explorer und Firefox und so weiter immer noch ein bisschen verschieden damit umgehen, wie ich Medienobjekte einbette, im Wesentlichen Object versus Embed Tag. Dann ist es bei sowas wie Flash oder der Konkurrenz von Silverlight, die noch nicht ganz so schlimm, aber bei Flash ist eine lange, lange Geschichte da, wo es alle möglichen Versionen von Playern gibt. Und ich weiß ja gar nicht, ob der Anwender jetzt den richtigen Player installiert hat. Das heißt, auch das muss ich herausfinden. Gegebenenfalls, wenn der Player nicht ausreicht, um meine Animationen jetzt zu zeigen, muss ich dann natürlich auffordern, das nachzuladen. Und dann muss ich HTML-Code anzeigen oder dem Browser präsentieren, mit dem der Browser auch wirklich was anfangen kann, dass das also genau den Effekt erzeugt, den ich haben will. Also zum Beispiel, je nachdem, was oben rauskam, eben HTML-Code mit Embed oder mit Object erzeugen. Ja, und dann muss ich diesem Player, das ist ja letztlich dann das Flash-Plugin in dem Fall, das dann läuft, dem muss ich auch noch bestimmte Parameter übergeben. Und diese Parameter, die stellt derjenige ein, der diesen ganzen Export, das Veröffentlichen der Animation aus der Autorenumgebung rausmacht. Zum Beispiel haben Sie vorher in den Videobeispielen immer wieder gesehen, dass da Fullscreen vorkam. Da gab es Knöpfe, mit denen man das auf Fullscreen-Modus umschalten kann. Das ist aber standardmäßig in dem Player nicht unterstützt, dass das Fullscreen erlaubt ist, weil das ja auch sozusagen das eine Fenster des Browsers sprengt und andere Regionen des Bildschirms in Anspruch nimmt. Das kann man aber explizit aktivieren. Also damit dieser Fullscreen-Knopf funktioniert, müssen Sie beim Exportieren dann explizit sagen, dass Fullscreen unterstützt werden soll, und das landet dann letztlich in diesem HTML-Code, der dann den Parameter dem Player übergibt. Was inzwischen wohl hoffentlich klar ist, dass man so einen HTML-Code nicht selber schreiben kann oder will, sondern was die Werkzeuge machen, also das Flash-Autoren-System zum Beispiel macht, ist, dass es eine veröffentlichen Funktion gibt, und die erzeugt einerseits das Swift-File natürlich, das Laufzeit-Flash-File, aber andererseits auch den HTML-Code, den ich dann brauche, um das Ganze auf einer Webseite zu präsentieren. Also bloß um das mal so ein bisschen anzudeuten, jetzt im Flash CS4, da kann ich also Einstellungen für Veröffentlichen festlegen, kann da sagen, ich will eben auch HTML erzeugen und kann dort verschiedene Dinge einstellen, zum Beispiel eben die Vorlage Flash Vollbild zulassen und das dort wirklich explizit einstellen, dass Vollbild mit erlaubt wird. Ja, und wenn ich das Ganze exportiere, dann läuft also ganz schnell so ein Balken durch in meinem Autorensystem, und danach kriege ich eine HTML-Seite. Und wenn man jetzt in die mal reinschaut, bloß drei kleine Ausschnitte. Der erste Ausschnitt, der da passiert, ist eben die Abfrage Internet Explorer, Opera, haben wir es mit Windows zu tun, und das wird zunächst mal bestimmt. Eine zweite Version ist, zweite Abfrage bezieht sich, wie gesagt, auf die Flash-Version. Ja, da wird Navigator-Plugins, wird da abgefragt, alles Mögliche. Und Sie sehen, das ist wirklich ganz harte Arbeit, da Strings zu verarbeiten, indem man die Strings in Einzelbestandteile aufsplittet nach Versionsnummern mit den Punkten und daraus dann richtig die aktuelle Flash-Version zusammenbaut, also richtig Zeichenreihenverarbeitung. Ja, und dann, wenn wir mit der ganzen Sache fertig sind, dann müssen wir natürlich HTML-Code erzeugen. Der wird von JavaScript geschrieben und dann eben gleich im Browser angezeigt. Das heißt, das ist jetzt eine Funktion, die in das Dokument, in das gerade sozusagen geladene Dokument, HTML-Code dynamisch, abhängig vom Ergebnis dieser ganzen Überlegungen, reinschreibt. Also das ist, finde ich, ganz gut zu lesen. Also wenn es ein Internet Explorer ist und wir haben Windows und es ist nicht Opera, dann benutzen wir das Object Tag und ansonsten benutzen wir das Embed Tag. Und das wird also da einfach wirklich zeichenreihenweise geschrieben. Ja, wird wirklich der HTML-Code zusammengebaut und dann eben auch die ganzen Parameter, die wir im Autorensystem festgelegt haben, die werden dort dann geeignet übertragen. Und dann habe ich den HTML-Code, der sozusagen in dem betreffenden Browser richtig läuft. Und ich habe nicht verschiedene HTML-Codes oder HTML-Seiten für verschiedene Browser, sondern eine, die sich dynamisch an das jeweils verwendete System anpasst. Ja, ich denke, das sollte an der Stelle reichen. Also, wie gesagt, das ist jetzt sehr Flash-lastig an der Stelle. Das liegt nicht daran, dass ich plötzlich irgendwie meine Begeisterung für Flash irgendwie mehr entdeckt habe als am Anfang der Vorlesung. Es ist einfach so, wenn Sie den Fortschritt jetzt der Vorlesung anschauen, ganz am Anfang haben wir halt sehr elementare Dinge gemacht, eben bloß mal irgendwie einen Kreis auf dem Bildschirm zu zeichnen und zu bewegen. Das geht mit allen Plattformen. Jetzt so ein Video abzuspielen und eine interaktive Animation damit zu synchronisieren, da ist halt eine Menge Infrastruktur dahinter. Und diese eine Plattform Flash, die ist eben jetzt doch schon sehr, sehr weit gediehen diesbezüglich. Deswegen eignet sich die besser. Aber man kann durchaus damit rechnen, dass in Java FX zum Beispiel oder in irgendwelchen weiteren Anwendungen, die auf uns zukommen, Silverlight ist ja zum Beispiel auch ein echtes Konkurrenzprodukt zu Flash, dass dort im Prinzip ähnliche und gleiche Konzepte auftreten. Und was man vielleicht auch gesehen hat, ist wirklich Interaktion in Video ist ein ganz trickreiches Thema. Das ist also noch nicht mal vom sozusagen vom Spielraum, den man hat, in der Gestaltung wirklich ganz verstanden und in der Technik auch noch nicht ganz unkompliziert. Aber wenn Sie das interessiert, finden Sie da im Web auch ein paar ganz nette Informationen dazu. Ja, ich denke, das war's für heute. Das sollte für die Medien generell schon das Kapitel sein. Nächste Woche geht es, wie gesagt, dann mehr in Entwicklungsprozess, also nicht mehr ins richtige Programmieren rein. Dankeschön für heute.